Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Einmal im Jahr wird das sonst ruhige Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming zum wichtigsten Schauplatz der Geldpolitik. Das Treffen der Notenbanker stand am Wochenende an und vor allem die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh wurde mit Spannung erwartet. Was hat er gesagt? Welche Signale gegeben? Wie reagieren die Märkte? Fragen, die mir Uli Stephan von der Deutschen Bank beantwortet. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, diesen Mythos um Jackson Hole, den musst du uns erklären.
Ja, in Jackson Hole treffen sich alljährlich die Notenbanker, einladen tut die amerikanische Zentralbank aus Kansas. Und insofern ist das ein ganz bedeutendes Treffen, weil schon in der Vergangenheit Notenbankgouverneure dort die Leitlinien der Geldpolitik, aber auch eine gewisse Forward Guidance gegeben haben, also gesagt haben, wie denn die Geldpolitik in den nächsten Monaten agieren könnte. Kevin Warsh war deshalb mit großer Erwartung angetreten, weil er ja immer wieder betont, dass er genau diesen Vorausblick nicht geben möchte. Und er hatte auf der letzten Pressekonferenz nach dem Geldpolitischen Rat auch angedeutet, dass er möglicherweise nur, in Anführungsstrichen, nur über die Projekte redet, die er bei der amerikanischen Notenbank angestoßen hat. Aber er hat tatsächlich sich besorgt gezeigt um die Inflation. Er hat gesagt, dass sie immer noch viel zu hoch ist. Und das wiederum haben dann die Märkte so verstanden, dass eine Zinserhöhung in Amerika ansteht und preisen sie mittlerweile mit um die 60% Wahrscheinlichkeit für den September ein.
Das dürfte aber Donald Trump, dem US-Präsidenten, gar nicht gefallen, weil der ja eigentlich lieber niedrigere Zinsen sehen würde. Oder?
Ja, das ist wahrscheinlich tatsächlich so, dass der amerikanische Präsident ja immer wieder darauf hin argumentiert hat, ja auch sich da durchaus Wortgefechte mit dem Vorgänger von Kevin Warsh, nämlich Jerome Powell, geliefert hat, als um die Geldpolitik ging. Es ist da etwas ruhiger geworden in der letzten Zeit. Der amerikanische Präsident hat auch betont, dass natürlich Kevin Warsh da freie Hand hat. Die hat er, aber eben nur einfache Gesetze, also der Kongress könnte die Unabhängigkeit in Anführungsstrichen der amerikanischen Notenbank schon ändern. Aber sei es drum, es mag sein, wenn Kevin Warsh und die amerikanische Notenbank, er macht es ja nicht alleine, sondern der Geldpolitische Rat, und wenn sie dort die Zinsen anheben, dass es dann zu entsprechenden Kommentaren aus der US-Administration kommen kann.
Es hat ja nach der letzten Zinssitzung im Juli ziemlich viel Kritik genau an diesem Punkt gegeben, dass er eigentlich keine Ausblicke mehr geben möchte. Und da gab es ja viele Experten auch, die gesagt haben, das ist nicht so einfach für die Märkte. Das wäre so eine Art Unschärfe und die Bondmärkte sind sowieso so nervös, langfristige Renditen sind stark gestiegen. Glaubst du, das ist wirklich ein dauerhaftes Umdenken von Kevin Warsh oder reagiert er vielleicht auf das, was in den vergangenen Wochen an den Märkten passiert ist?
Nein, ich glaube schon, dass er bei seiner Meinung bleibt. Ich finde das auch oder habe eine gewisse Sympathie dafür, um es mal so zu sagen. Ich glaube, dieses Kleben von Dotplots über die nächsten Jahre, wo Zinsen sein könnten, ist ja für uns Kommentatoren, für Journalisten ganz nett, aber intellektuell wahrscheinlich nicht wenig hilfreich. Und insofern hat er, meine ich, Kevin Warsh recht, wenn er sagt, die Märkte sollen nicht versuchen zu antizipieren, was wir als Notenbank denken, sondern sie sollen sich selbst ihre Gedanken machen. Dann kommt wahrscheinlich was Besseres dabei raus und er als Notenbanker könnte dann eben ablesen, was die Märkte wiederum meinen und mitnehmen. Und deswegen glaube ich, dass er da auch bei bleibt und dass, ja, mal gucken, wie diese Projekte laufen. Kommunikation ist ja eines, was er da angestoßen hat. Aber seine Meinung ist ganz offensichtlich, dass Forward Guidance nicht unbedingt gebracht werden muss, sondern die Märkte sich eben Gedanken machen sollen, wie denn die Situation einzuschätzen ist.
Aber etwas, was die Märkte ja derzeit sehr bewegt, hat Warsh in seiner Rede ganz unerwähnt gelassen, und zwar die jüngste Ankündigung von US-Finanzminister Scott Bessent, die Rückkäufe langlaufender Staatsanleihen sind es genau, auszuweiten und eher in kurzlaufende umzuschichten. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist eine Maßnahme der amerikanischen oder des amerikanischen Finanzministeriums. Scott Bessent argumentiert, dass er damit die Liquidität am Markt verbessern könnte. Sicherlich ist es auch so, dass die langfristigen Zinsen in den letzten Wochen deutlich gestiegen sind, wegen Inflationsbefürchtungen, Stichwort Ölpreis, Stichwort Investitionen in künstliche Intelligenz und all was damit dann an Strom etc. verbunden ist, aber eben auch wegen der hohen Schulden in den Vereinigten Staaten von Amerika. Es war sicherlich nur eine Frage der Zeit, bis diese 40-Billionen-Grenze auch wirklich überschritten wurde, aber es ging dann nochmal doch sehr viral, wie man ja heute sagt. Also die Presse hat das eher intensiv aufgegriffen und es zeigt dann doch, dass der Markt hier wahrscheinlich eine Risikoprämie fordert. Und wenn man dann umschichtet in kürzere Laufzeiten, dann erhöht man ja sein Risiko der Wiederanlage. Aber man kann zunächst mal den Zins ein Stück weit drücken, der ja über 1 Billion für die US-Schulden gestiegen ist, also die Zinszahlungen, und damit mittlerweile einen höheren Budgetanteil einnimmt als die Verteidigungsausgaben. Also das scheint der Hintergrund zu sein.
Und zwar nicht nur höher als die Verteidigungsausgaben, es ist sogar dreimal höhere Zinskosten als noch im Jahr 2020. Also das ist auch extrem, wenn man sich den Anstieg anschaut. Aber übernimmt damit das Finanzministerium nicht ein Stück weit die Geldpolitik, oder ist es ein starker Eingriff in die Geldpolitik, die ja eigentlich Sache der Fed wäre? Das war ja auch zu lesen so als Kritikpunkt.
Nein, das ist eine völlig andere Veranstaltung, in Anführungsstrichen. Die amerikanische Treasury des Finanzministeriums gibt kurzlaufende Anleihen aus, um damit langlaufende zurückzukaufen, damit wir die Geldmenge nicht verändert. Die Notenbank hat sozusagen die Druckerpressen angestellt und hat einfach Anleihen aufgekauft, damit wurde die Geldmenge erhöht. Also wenn die Notenbank das tun würde, dann würde sie wahrscheinlich die Inflationsgefahren weiter anheben. Dadurch, dass es jetzt Treasury macht, ist es im Grunde genommen nur ein Tausch von lang auf kurz und damit keine Ausweitung der Geldmenge und damit auch zunächst mal keine Inflationsgefahr.
Trotzdem sagen aber Kritiker, dass mit seinem neuen Interventionismus der US-Finanzminister die Stabilität des mit Abstand größten Bondsmarkts aufs Spiel setzt. Das würdest du dann auch verneinen, das ist nicht so?
Nein, das würde ich tatsächlich verneinen. Nicht mit diesen Operationen, dafür sind sie viel zu klein tatsächlich. Aber es ist schon so, dass ja man der Welt signalisiert, dass der Dollar eben unsere Währung und euer Problem ist, in Anführungsstrichen, so wie das ja schon mal vor vielen Jahrzehnten geheißen hat. Das Vertrauen schwindet sicherlich. Da gab es ja auch so Ideen wie Mar-a-Lago, wo man die Gläubiger zwingen wollte, in langlaufende Zero-Bonds umzuschichten. Also es kommen da immer wieder neue Ideen, dass verstärktes Vertrauen in den US-Dollar und in die Treasuries nicht. Und es könnte eben sein, dass diese De-Dollarisierung, die ja schon in einigen Ländern stattfindet, die eben auslaufende Bonds nicht mehr wieder in Dollar anlegen, dass sich das weiter verstärkt. Und dann muss sich US Treasury was anderes überlegen, wer denn die Anleihen kaufen könnte, beziehungsweise wie man denn damit umgeht. Vielleicht ist dann ja auch eine etwas höhere Inflation ganz hilfreich, um eben hier Stichwort finanzielle Repression dafür zu sorgen, dass eben über die Inflation der Schuldenstand ein Stück weit reduziert wird.
Könnte ich nicht als Anlegerin jetzt hingehen? Wir haben ja stark steigende Zinsen gesehen, vor allen Dingen eben bei den langlaufenden Anleihen, und ein bisschen was einsammeln, weil das Ganze, die USA sind ja auch einfach der Leitmarkt, die Leitwährung, die Leitbörse, dass man sagt, es steigen jetzt überall die Zinsen für die Finanzierung von Staaten, auch von Unternehmen, und ich könnte als Anlegerin mir da jetzt ein bisschen was ins Depot legen, oder würdest du sagen, dass Dollarrisiko, das Währungsrisiko ist zu groß?
Naja, zunächst mal muss man eine Idee haben, wo sich die Zinsen denn weiterhin entwickeln werden. Sollten sie weiter steigen, hätte man ja Kursverluste, würde man also noch ein bisschen warten, dann würde man sozusagen mehr Anleihen für sein Geld bekommen. Insofern muss man da eine Idee entwickeln. Man muss sicherlich auch die Währung im Auge behalten, aber ich glaube schon, dass die Zinsen mittlerweile auf einem Niveau sind, wo man durchaus auch sein Aktienportfolio ein Stück weit diversifizieren kann. Ich hatte bei einem Analysten jetzt gelesen, TINA ist vorbei, also TINA, there is no alternative für Aktienmärkte, wenn aber 10-jährige Zinsen in Deutschland mittlerweile bei 3,2 plus, also Deutschland Bundesanleihen als Zehnjährige als Benchmark für Europa. Wenn in den Vereinigten Staaten die zehnjährigen Treasuries bei oberhalb von 4,7 liegen, dann mag das eine Rendite sein, die zumindest mal nominal ganz attraktiv erscheint. Da muss man sicherlich auch einen Blick auf die Inflation haben, um dann reale Renditen ableiten zu können. Aber selbst das mit um die 2-2,5% Inflation in Europa, mit 3-3,5% in den Vereinigten Staaten, hat man ja immer noch einige Basispunkte dann auch real in der Tasche.
Ich habe auch gelesen, wir haben ja diese Flucht ein bisschen in die sicheren Häfen, Schweizer Franken, Gold, sogar Bitcoin, wobei da sind wir uns beide, glaube ich, einig, das ist kein sicherer Hafen. Aber anyway, sind viele in diese Anlageklassen in Anführungsstrichen geflohen. Man könnte auch vielleicht sagen, nicht Staatsanleihen amerikanisch, das ist einem vielleicht aus welchen Gründen auch immer zu unsicher, die hohe Verschuldung etc. pp. Und sich amerikanische Unternehmensanleihen anschauen, weil da kann man ja zum Beispiel auch bei den Magnificent Seven richtig gute Renditen auch einsammeln.
Ja, das scheinen auch einige Investoren tatsächlich zu tun. Also ich würde behaupten, dass der Anstieg bei US Treasuries auch damit zu tun hat, dass viele Investoren hingehen und sagen, naja gut, diese Hyperscaler sind auch immer noch mindestens doppelt A geratet und insofern ist es attraktiv, mit einem überschaubaren Risiko in eine Rendite zu investieren, die noch etwas höher ist als bei US Treasuries, und deswegen tun das einige Investoren, aber es bleibt natürlich dabei, man muss trotzdem die Zinsentwicklung im Auge behalten und natürlich auch den Dollarkurs.
Aber wenn ich hingehen würde und sage, ich kaufe heute und halte bis zur Endfälligkeit, dann weiß ich ja im Prinzip, was ich kriege. Klammer auf, Dollarentwicklung ist natürlich noch relevant, Klammer zu.
Ja, natürlich. Abgesehen vom Dollar, dann hätte man bei den Anleihen dann wahrscheinlich, also wenn man auf die Hyperscaler guckst, um die 5%. Bei Staatsanleihen, hatte ich ja schon gesagt, sind es 4,7 plus minus, je nach Tagesabhängigkeit. Also das kann man natürlich für sich definieren als relativ attraktiv. Man kann allerdings auch überlegen, ob man dann direkt in die Unternehmen hineingeht. Ich glaube schon, dass die Gewinnsituation weiterlaufen wird. Wahrscheinlich wird die Dynamik etwas abnehmen, aber auch für die nächsten Quartale wird ja mit zweistelligen Gewinnsteigerungen gerechnet. Und das Interessante hier ist, dass wir normalerweise argumentieren, dass der Dollar durchaus ein Problem sein kann, wenn er denn so schwach wird. Aber das ist ja den ganzen Technologieunternehmen nicht der Fall, weil sie so viele Umsätze auch im Ausland erzielen. Und wenn man die dann zurückrechnet in den US-Dollar, dann steigen die Gewinne. Also das dürfte sozusagen den Dollar ein Stück weit ausgleichen. Es sei denn, diese Entwicklungen sind sehr heftig und sehr kurzfristig, so wie wir das beispielsweise im ersten Halbjahr 2025 gesehen haben.
Womit wir bei den Aktienmärkten sind, die laufen wirklich weiterhin ziemlich gut. Aber müssten die denn nicht eigentlich ein bisschen leiden, wenn die Zinsen steigen?
Ja, das ist schon erstaunlich. Das tun sie sicherlich auch, weil ja die zukünftigen Gewinne auf den heutigen Tag abdiskontiert werden müssen. Als Diskontfaktor nehme ich dann also den Zins. Allerdings war die Gewinnsituation eben so überragend. Wir haben ja 53% Gewinn plus im zweiten Quartal 2026 gegenüber dem zweiten Quartal 2025. Das dritte und vierte Quartal, ich hatte es ja schon gesagt, sollen zweistellig die Gewinne weiter wachsen. Damit sind die Bewertungen ja sogar gefallen. Also das kompensiert im Moment ein Stück weit. Aber damit liegen natürlich auch ganz klar die Risiken, Jessica, auf der Hand. Das eine ist, dass der Zins eben weiter steigt und die Gewinne irgendwann ihren Höhepunkt erreicht haben. Noch sehen wir positive Revisionen. Aber beispielsweise beim CapEx-Boom, der ja auch das Wachstum, also das volkswirtschaftliche Wachstum sehr stark anschiebt, erwarten wir, dass jetzt im dritten Quartal ein Höhepunkt erreicht sein wird. Bedeutet nicht, dass die Investitionen danach zusammenbrechen, bedeutet aber, dass die Wachstumsraten bezüglich dieser Investitionen in künstliche Intelligenz, Infrastruktur dann Richtung vierte Quartal und 2027 ein Stück nachlassen sollten.
Magst du noch kurz erklären, was der CapEx-Boom ist?
Also CapEx, ja, das ist die englische Bezeichnung für Investitionen, heißt Capital Expenditure, also im Grunde die Ausweitung des Kapitalstocks, und ja, das ist einfach der englische Begriff für Investitionen, also synonym dafür zu setzen.
Wunderbar, haben wir wieder alle was gelernt. Wenn ich jetzt mir diese ganze Gemengelage anschaue, Ich bin ja eine relativ, wie du weißt, chancenorientierte Anlegerin mit einer hohen Aktienquote. Die will ich auch behalten. Aber wenn ich ein bisschen Anleihen beimische, würdest du dann eher in den amerikanischen, in den Dollarraum gehen oder eher im Euroraum bleiben? Lieber Staatsanleihen oder lieber Unternehmensanleihen, wenn es der sichere Hafen in meinem Depot sein soll? Wie gehe ich damit um?
Ja, wenn es der sichere Hafen ist, dann würde ich sicherlich im Euro bleiben. Der Dollar kann sich eben je nach politischen Entscheidungen auch doch heftig bewegen. Wie gesagt, ich hatte ja schon das erste Halbjahr 2025 angesprochen. Die Zinsen sind sicherlich in den Vereinigten Staaten etwas höher, sowohl bei Corporates wie auch bei Staatsanleihen. Aber wie gesagt, wenn ich es als sicheren Hafen nehme, dann würde ich 3,3 oder zwischen 2,2 und 3,2 und 3,3 bekommt man immer für Bundesanleihen. Wenn man beispielsweise nach Frankreich geht, wo ja jetzt die Präsidentschaftswahlen mit der ersten Diskussion der Kandidaten den Kickoff erlebt haben, reden wir sogar über 4%. Also da kann man sicherlich dann in Europa bei Staatsanleihen, aber auch bei Unternehmensanleihen ganz attraktive Renditen auch im Euro dann eben finden.
Und wenn es der Renditeturbo sein soll, gehe ich dann in die Schwellenländer oder in die USA, nehme ich dann wirklich High-Yield-Anleihen, also die Hochzinsanleihen, aber dann geht natürlich das Risiko hoch. Was würdest du da als erste Wahl betrachten? Wobei wir natürlich nicht beraten.
Ja, bei High-Yield hast du, also bei den schlechteren Bonitäten, jenseits der Dreifach-B-Bewertung, sieht man schon, dass die Spreads, also die Risikoaufschläge, extrem eng sind. Der Markt ist geradezu zur Perfektion gepreist. Man glaubt, dass alles irgendwie gut gehen kann und gut gehen wird. Und das ist natürlich schon anfällig dann für Risiken. Also da würde ich tatsächlich das Risiko lieber bei den Aktienmärkten dann nehmen. Da kann ich auch im Zweifelsfalle mir einen etwas längeren Zeithorizont dann gönnen. Aber also wenn man Volatilitäten sieht, aber beim High-Yield-Markt, wie gesagt, da sind die Risikoaufschläge einfach so gering, dass man sich fragen muss, ob das Risiko denn adäquat bezahlt ist.
Wir bleiben auf jeden Fall dran und schauen mal, ob dann die Zinserhöhung kommt im September oder Oktober und wie die Märkte dann reagieren. Ich danke dir für diese Perspektiven to go.
Sehr gerne, Jessica.